das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Tag 1 nach dem Wahlbeben und bei den Parteivorsitzenden von Union und SPD lange Gesichter, die auch eines auszudrücken scheinen, nämlich Ratlosigkeit. Zweistellige Verluste bei den Europawahlen für die SPD und dazu auch der Verlust des schon traditionell roten Bremen. Und die Union? Der laufen den Analysen nach vor allem die jungen Wähler davon. Wie lässt sich das Ruder rumreißen? Der ein oder andere Sozialdemokrat und Konservative wirft zur Beantwortung dieser Frage einen Blick auf die Partei, die gerade alles richtig zu machen scheint. Christian Feld berichtet.
Die grünen Spitzenkandidaten für Europa und Bremen bei bester Laune. Blumen für zwei der neuen Europaabgeordneten. Die Euphorie ebbt auch am Tag nach der Wahl nicht ab. Zum ersten Mal Platz 2 bei einer bundesweiten Wahl. Selbstbewusst, aber nicht übermütig treten die Grünen am Morgen auf. Von einem unglaublichen Vertrauensvorschuss spricht der Parteichef.
Selbstverständlich wissen wir, dass wir eine Hoffnung wecken, die erfüllt werden muss.
Auch bei der Union gibt es fröhliche Momente. Wahlsieger Carsten Meyer-Heder will jetzt in Bremen ein Jamaika-Bündnis schmieden. Soweit der positive Teil des Wahltages. Doch bei der Europawahl fuhr die Union ein historisch schlechtes Ergebnis ein. Die Partei habe eigene Fehler gemacht, räumt die Vorsitzende ein. Auf Angriffe wie das Rezo-Video nicht gut vorbereitet, mit den eigenen Themen nicht durchgedrungen.
Es ist uns auch nicht gelungen, sozusagen bei dem Thema, das am Ende die alleinige Dominanz hatte, nämlich das Thema Klimaschutz, das ganz andere Kompetenzzuweisungen etwa an die Grünen hat, dort entsprechend aus einer Offensivposition heraus diese Debatte zu führen.
Die Partei will all das jetzt aufarbeiten. Manche sprechen schon von Alarmstufe Rot. Ein klares Profil müsse her.
Was sind denn unsere Antworten in der Klimapolitik? Wir sind doch die Partei der Innovationskultur und nicht der Verbotskultur. Warum ist das nicht deutlich geworden im Wahlkampf? All diese Fragen müssen wir uns jetzt stellen.
Auch bei der SPD ist der Druck groß, die richtigen Lehren aus der historischen Wahlschlappe zu ziehen. Die Parteichefin sagt, sie selbst spüre ihre Verantwortung, wolle diese aber auch ausfüllen. Platz 3 hinter den Grünen zum ersten Mal.
Das ist für uns alle eine Zäsur. Und das wurde auch von allen heute so eingeordnet. Der Ernst der Lage ist allen vollkommen klar.
Wie weiter in der GroKo? Schon am kommenden Montag will die SPD darüber diskutieren.
Nächsten Montag muss klar erkennbar sein, wo die Reise jetzt hingeht, was die Halbzeitbilanz dieser Koalition, was das eigentlich sein soll, wie die abläuft, ob wir mit der Union über wesentliche Streitfragen jetzt noch mal neu verhandeln werden, gerade eben auch beim Bereich Klimaschutz.
Die FDP bleibt hinter den eigenen Erwartungen zurück, profitiert nicht von den Verlusten der GroKo. Stattdessen die Erkenntnis,
dass wir nicht so stark mobilisiert haben, dass wir gegenüber der Bundestagswahl, ich glaube 1,6 Millionen Menschen an das Lager der Nichtwähler jetzt abgegeben haben.
Der Linken bleibt die Hoffnung auf rot-rot-grünen Bremen. Da schmerzt das Europawahlergebnis etwas weniger.
Wir haben ja durchaus unterschiedliche Wahlergebnisse zu verzeichnen. Wir müssen da jetzt nicht in Sack und Asche gehen.
Während unten der Grünen-Chef Interviews gibt, präsentiert die AfD ihre Sicht auf die Wahl. Die Grünen seien jetzt Hauptgegner. Die AfD selbst hat zugelegt, aber nicht so, wie selber erhofft.
Sicherlich war das Thema Klimapolitik und die hier verbreitete Hysterie um dieses Thema etwas, was uns nicht in die Karten gespielt hat.
Die Wahlergebnisse haben Spuren hinterlassen bei den Parteien. Am Abend verlassen die Spitzen der Großen Koalition das Kanzleramt nach einem Treffen mit Angela Merkel.
Und am Abend kündigt der SPD-Parteienfraktionschefin Nahles dann an, sich nächste Woche in der Fraktion vorzeitig zur Neuwahl zu stellen. An dieser Stelle zur AfD. Die hatte sich ja mehr erhofft von dieser Europawahl und ihre Gegner deutlich mehr befürchtet. Zwar hat die Partei viele Stimmen hinzugewonnen, aber durch die hohe Wahlbeteiligung hielt sich der prozentuale Zuwachs in Grenzen. Das kaschiert allerdings auch eines, dass die AfD in zahlreichen Landkreisen im Osten Deutschlands inzwischen stärkste Kraft und in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. wie etwa hier in Görlitz, wo die Partei mehr als 32% der Stimmen erringen konnte. Das lässt aufhorchen, vor allem mit Blick auf bevorstehende Landtagswahlen. Andreas Franz berichtet.
Mit diesem Ergebnis sieht sich die AfD in Dresden schon auf dem Weg in die Staatskanzlei. Genauso wie in Brandenburg wird hier am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Wie die AfD sich dann die Regierungsbildung vorstellt, machte sie heute deutlich.
Es muss natürlich eine Regierung sein, die von der AfD dominiert wird. Und ich hoffe, dass die CDU so klug sein wird, uns sich der AfD endlich unterzuordnen, damit wir hier eine bürgerliche Politik machen können.
Zum Erfolg der AfD trage auch die starke Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien bei, so Politikwissenschaftler. In Sachsen habe sich die vor allem auf dem Land seit Jahren verschärft und in einem Milieu rechts von der CDU fest verankert.
In Kommunen, in Gemeinden, dort gibt es mittlerweile Vertreter der AfD, die kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Und das führt dazu, dass die AfD mittlerweile fester Bestandteil ganz bestimmter Regionen in Sachsen geworden ist.
In Thüringen hat die AfD mit 22,5% knapp das Ergebnis der letzten Bundestagswahl erreicht. Hier wird im Herbst ein neuer Landtag gewählt. Thürings CDU-Chef Moring betont, dass sich der Osten gegenüber dem Westen abgehängt fühle. Das liege auch an der Politik in Berlin.
Die Leute spüren, dass der Staat nicht mehr in der Lage ist, seine Versprechen zu halten. Das geht bei der Frage des Sicherheitsversprechens los, bei der Frage des Wohlstandsversprechens geht das weiter. Und da passt was nicht zusammen und da gibt es einen Zulauf bei den Randparteien und das haben wir bei der Europawahl ziemlich deutlich gesehen.
In Sachsen zumindest, so erste Analysen, könnte die AfD absehbar den Charakter einer Volkspartei erreichen.
Die Europawahl hat neue Unruhe in die Politik in Deutschland gebracht. Sie hat aber auch die Karten auf EU-Ebene grundsätzlich neu gemischt. Denn bisher hatten die beiden größten Blöcke, die konservative EVP und die Sozialdemokraten, zusammen die Mehrheit der Sitze im EU-Parlament. Das ist nun vorbei. Grüne, Rechtspopulisten und Liberale konnten hinzugewinnen. Und für die Wahl eines neuen Kommissionspräsidenten bedeutet das jetzt Partnersuche. Michael Grütz über Akteure und Optionen.
Das Willkommensdorf im Europaparlament ist bereits arbeitsfähig. Dort, wo sich die frisch gewählten Abgeordneten registrieren lassen können, ist heute Nachmittag aber noch wenig los. Anders am frühen Morgen im Plenarsaal. Zufriedene Grüne mit ihrer Spitzenkandidatin Ska Keller. Glückwünsche von einer weiteren Gewinnerin, Margrethe Vestager, die für die Liberalen angetreten ist. Ohne diese beiden Parteien sind Mehrheiten im Parlament kaum möglich. Es ist wirklich beeindruckend. Den Grünen hatte man ja nicht vorhergesagt, so gut abzuschneiden. Aber es hat funktioniert, eine positive Vision für die Europäische Union aufzuzeigen. Der Jubel um EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber vor der Wahlparty in Brüssel wirkte reichlich inszeniert angesichts der gravierenden Verluste. Was uns angeht, fühle ich mich nicht als der große Gewinner. Ich kann nur sagen, dass ich froh bin, dass wir die stärkste Parteifamilie stellen. Das war unser Ziel. Aber wir sind offen für Beteiligungen mit allen anderen. Und die braucht er auch, um überhaupt weiter Chancen auf den Posten als EU-Kommissionspräsident zu haben. Doch wer kann künftig mit wem? Der Sozialdemokrat Frans Timmermans grenzte sich nach der Wahl von Weber ab. Wann immer ich Weber oder die EVP von Stabilität reden höre, bedeutet das, lass uns die Dinge so lassen, wie sie sind. Das ist überhaupt keine Option. Ich will mit Parteien arbeiten, die verstanden haben, dass wir einige wichtige Entscheidungen fällen müssen. Bei der Klimakrise, bei sozialer Ungerechtigkeit. Die Liberalen werden demnächst mit der Partei von Frankreichs Präsident Macron En Marche eine Fraktion bilden. Die wäre drittstärkste Kraft mit Ambitionen. Ich begrüße sehr, was Frans Timmermans gesagt hat, dass eine Koalition gebildet werden kann von jenen, die etwas tun wollen, von denen, die fortschrittlich handeln wollen, um Dinge zu ändern. Zu den Gewinnern gehören auch die rechtsnationalen und EU-kritischen Parteien, etwa in Frankreich oder Italien. Als wahren Europäer sieht sich dort Lega-Chef Salvini. Es ist an der Zeit für Europas Führer, unabhängig davon, ob links oder rechts, alte und überkommene Regeln zu überdenken, die Europa beschädigt haben. Sonst ist ein Ergebnis wie dieses kaum zu erklären. Morgen Abend treffen sich die Staats- und Regierungschefs, um zu sondieren, wer künftig welche Posten übernehmen könnte. Zudem müssen Sie den Kandidaten für den EU-Kommissionspräsidenten vorschlagen. Der braucht danach noch eine Mehrheit im Parlament.
Der jüngste Altkanzler der Welt ist ab morgen früh er, Sebastian Kurz, gestürzt durch ein Misstrauensvotum, bei dem pikanterweise SPÖ und FPÖ an einem Strang zogen. Noch am Abend hat dann Bundespräsident Van der Bellen angekündigt, Finanzminister Hartwig Löger zum Übergangskanzler zu ernennen. Sebastian Kurz seinerseits startete gleich in den Wahlkampf durch, denn er macht sich Hoffnungen auf die Rückkehr an die Macht. Aus Wien, Anna Tellack.
Dieser Mann hat den Stein überhaupt erst ins Rollen gebracht. Der ehemalige Grüne Peter Pilz, der für die Liste jetzt im Nationalrat sitzt. Sein Ziel heute, Bundeskanzler Kurz stürzen.
Wir alle im Parlament werden heute ein Gefühl haben, nämlich dass es an diesem Tag um sehr viel geht. Nicht nur für uns, sondern auch für die Republik Österreich und letzten Endes auch für Europa.
Ein paar Stunden später wird der österreichischen Regierung das Vertrauen entzogen worden sein. Doch bis dahin ist Zeit, der aufgestauten Wut der letzten Tage Luft zu machen.
Es ist ein schamloser, es ist ein zügelloser und verantwortungsvoller Griff nach Macht, den wir hier sehen. Aber die Macht in unserem Land, Herr Bundeskanzler, geht vom Volke aus und von den Menschen und nicht von Ihnen.
Die SPÖ, spät aber doch aus der Ibiza-Schockstarre erwacht, bringt heute einen eigenen Antrag ein, sozusagen Peter-Pilz-Antrag in groß. Ein Misstrauensvotum gegen die ganze Regierung.
Vor wenigen Tagen war noch das Ziel, mich als Bundeskanzler abzuwählen. Und vielleicht als Taktik durchaus verständlich. Aber jetzt auch noch die ganze Regierung stürzen zu wollen, wenige Monate vor einer Wahl, das ist etwas, das kann, glaube ich, niemand in diesem Land nachvollziehen.
Das Ibiza-Video hat Österreich polarisiert. Seit Tagen sprechen die Menschen auf der Straße über Politik. Diese beiden Herren verfolgen die Regierungskrise sogar im Livestream.
Es geht aber hier nicht um ein bisschen Streiten, sondern es geht hier um das Wohl der Republik Österreich.
Und viele Freunde aus Deutschland haben angerufen und gefragt, was bei uns los ist.
Das Parlament zieht die Konsequenzen, spricht der Regierung das Misstrauen aus. Zunächst haben Kurz Gegner gewonnen.
Österreich wird sehr schnell eine Regierung haben. Und was mich freut, ist, dass diese Regierung mit Sicherheit besser sein wird, als die, die gerade abgewählt worden ist.
Jetzt ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Zug. Er muss einen neuen Kanzler einberufen.
Und um Zeit für die notwendigen Gespräche zu gewinnen, werde ich daher von dieser Möglichkeit, die in unserer Verfassung vorgesehen ist, von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und gemäß Artikel 71 der Verfassung gleichzeitig mit der Enthebung der jetzigen Bundesregierung diese mit der Fortführung der Amtsgeschäfte betrauen.
Noch Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt noch am Abend vor seine Anhänger. Er ist bereits zurück im Wahlkampfmodus.
Aber ich sage euch auch ganz klar.
Und für uns ist Michael Mantlik in Wien. Michael Mantlik, wem schaden und nutzen die politischen Ereignisse in Österreich denn am meisten?
Ja, so grotesk es klingen mag, aber irgendwie passt es ja zur derzeit grotesken Situation in Österreich. Gewinner dieses heutigen Misstrauensvotums wird der eben abgewählte Kanzler Sebastian Kurz sein und auf lange Sicht gesehen die Verlierer, die Sozialdemokraten. Warum das? Die Sozialdemokraten waren es, die noch vor Tagen angesichts des Ibiza-Skandalvideos immer wieder gesagt haben, sowas passiert dann eben, wenn man mit den Rechtspopulisten zusammenarbeitet. Mit Rechtspopulisten arbeitet man einfach nicht zusammen. Und jetzt waren es eben diese Sozialdemokraten, die quasi im Schulterschluss mit den Rechtspopulisten die ÖVP-Regierung abgewählt haben und damit aber auch Bundespräsident Van der Bellen düpiert haben, der seit Tagen beinahe sich flehentlich an die Parteien gewandt hat und gesagt hat, bitte jetzt nicht Parteiinteressen über Staatsinteressen stellen, aufeinander zugehen, miteinander kooperieren, um die Krise im Land nicht noch weiter zu verschärfen. Also für Van der Bellen muss das Ereignis heute wie eine Ohrfeige gewirkt haben und seine Appelle irgendwo im parteipolitischen Nirvana verschwunden.
Wenn man sich dieses politische Schauspiel anschaut, wie kommt denn das bei den Menschen in Österreich an?
Also ganz klar, bei den Menschen in den Medien, viele Beobachter, Kommentatoren sagen, letztlich war dieses Misstrauensvotum völlig überflüssig, denn tatsächlich sind ja schon im September Neuwahlen angesetzt. Die Regierung ist längst eine Übergangsregierung, in der nur noch verwaltet anstatt gestaltet wird. Also man hätte einfach die Zeit abwarten können und sich auf die Sacharbeit konzentrieren. Nun aber ist eigentlich noch zusätzlich größerer Schaden entstanden für das Ansehen Österreichs. Also insgesamt mehrheitlich betrachtet ist die Bewertung dieser Ereignisse heute eher negativ.
Und jetzt kommen wir zu etwas ganz anderem. Da wollte er eigentlich hin. Rom, die ewige Stadt, Dolce Vita, Cappuccino und so weiter. Und da ist er gelandet. In Rom, im Oberbergischen Land. Etwa 70 Einwohner, rund 1400 Kilometer von der italienischen Hauptstadt entfernt. Ein 81-jähriger Italiener startete im englischen Newcastle und gab Rom in sein Navi ein. Was folgte, war eine skurrile Irrfahrt mit unschönem Ende. Jens Eberl.
Rom ist immer eine Reise wert. Imposante Stadt, tolle Sehenswürdigkeiten. Nur blöd, wenn der Weg im Nichts endet. Dabei hat Luigi Rimonti doch alles richtig gemacht. Gibt zu Hause in England Rom in sein Navi ein und los geht's. Doch irgendwann kommt ihm alles etwas merkwürdig vor. Es war alles außer Kontrolle. Plötzlich war alles rund um mich grün. Ich bin den ganzen Tag gefahren, stundenlang, und dann sehe ich das hier. Ein schlechter Tag.
I think it was my dead day.
Problem ist, Luigi Rimonti kontrolliert nicht, welches Rom sein Navi ausgesucht hat. Es ist Rom bei Morsbach in Nordrhein-Westfalen. Aber es kommt noch schlimmer. An dieser Stelle steigt der Rentner aus seinem Auto aus, vergisst die Handbremse anzuziehen und sein Auto rollt los und fährt das Ortsschild von Rom um. Krankenpflegerin Kerstin Rose hört den Lärm und eilt sofort zur Hilfe.
Das hat uns wahnsinnig leid getan, ja. Das Auto kaputt, der Mann war ein bisschen demoliert auch, ne, völlig neben der Spur aufgeregt und war anfangs auch nicht leicht zu beruhigen. Hatte dann Sorgen um seinen Koffer, um sein Auto.
Eigentlich ganz schön in Rom, bei Morsbach sehr idyllisch. Aber halt doch was anderes als Bella Italia. So viele haben sich bislang auch noch nicht hierher verfahren. Der Bürgermeister erzählt aber, der ein oder andere war schon mal nicht ganz freiwillig hier.
Die Geschichten, die ich kenne aus früheren Jahren, wo hier auch ein Hotel am Ort noch war, war, dass man sich öfter mal eine Reise schenken ließ nach Rom oder vielmehr damit überrascht wurde, eine Reise nach Rom geschenkt zu bekommen und landete dann hier voller Hoffnung, nach Italien zu kommen.
Für Luigi Rimonti hat sich das Thema Rom erledigt. Nachdem er sich bei seinem Unfall auch noch ein paar Schürfwunden zugezogen hat, will er nur noch nach Hause. Hoffentlich gibt der Taxifahrer die richtige Adresse ein.
Und die Fans des 1. FC Union Berlin, die haben an diesem Abend allen Grund zum Jubeln. Der Verein hat nämlich den Favoriten VfB Stuttgart in die Zweitklassigkeit geschickt. Für die Eisernen gab es im Relegationsrückspiel auch dank des Videobeweises ein 0:0. Und das war nach dem 2:2 im ersten Duell genug, um den dritten Abstieg der Schwaben zu besiegeln. Sonne, Wolken, Regen, Sonne, Wolken, Regen. Und das im munteren Wechsel. So sah es in den vergangenen Tagen aus. Und so geht es auch weiter. Hier die genaue Wettervorhersage.
Von den Alpen bis zum Bayerischen Wald regnet es in der Nacht und am Tag mitunter ergiebig. Ansonsten tagsüber eine Mischung aus vielen Wolken, teilweise kräftigen Schauern und sonnigen Momenten. Am Nachmittag muss örtlich mit Gewittern gerechnet werden. An den Küsten ist es dagegen trocken und meist freundlich. Am Tag 10 Grad an den Alpen, im Raum Berlin bis 20 Grad. In der Nacht zu Mittwoch 11 Grad in Niederbayern und 1 Grad im Norden.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es jetzt weiter mit einer Folge des Tatorts. Und Ralf Baudach meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:10 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.